Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon und einem Thema, das nicht nur im Moment sehr aktuell ist: Abschiebung in als sicher eingestufte Herkunftsländer. Diejenigen, die stark davon betroffen sind, sind Roma, eine so schon am stärksten diskriminierte Gruppe in Europa. Ihre Kinder leiden am meisten darunter.
Wenn es um den seelischen Zustand dieser Kinder nach ihrer Rückführung geht, ist es sehr schwer, sie so unter Stress zu sehen, mit solch einem Trauma. Denn erstens sprechen sie keine der örtlichen Sprachen hier. Ich meine, wenn sie Roma sind, werden sie weder Albanisch noch Serbisch können. Die meisten von ihnen sind sogar in Deutschland geboren. Und für sie ist es sehr hart, Kontakt zu anderen Kindern hier aufzubauen. Obwohl es die Möglichkeit gibt, örtliche Sprachkurse zu besuchen, sehen sie nicht wirklich, dass es für sie eine Möglichkeit ist, sich im Kosovo zu integrieren.
Davon ist Zafa Buzzoli überzeugt. Er ist Sozialarbeiter bei der Gesellschaft für bedrohte Völker im Kosovo und kümmert sich um Roma-Minderheiten, vor allem um Rückkehrer und Abgeschobene. Sie flohen in den 90er Jahren nach den Kriegen auf dem Balkan nach Deutschland und werden nun zurück auf den Balkan geschoben. In Länder, deren Sprache sie nicht verstehen und in denen sie unerwünscht sind. Nadir war 9, als sie 2010 aus Deutschland abgeschoben wurde. Die Autorin Petra Sorge hat sie damals, kurz nach der Abschiebung, im Kosovo besucht, Kontakt gehalten und war in diesem Jahr erneut da. Ihre Geschichte ähnelt denen vieler anderer Roma-Kinder und deren Familien und sie macht deutlich, wie von einem Tag zum anderen eine Kindheit endet.
Es zieht durch die Ritzen. In den Ecken stapeln sich Kisten. Hier sollte eigentlich Nadires Zimmer sein. Sie ist 16, Teenager. Aber der Raum ist zu kalt. Eine Heizung gibt es nicht, Feuerholz ist zu teuer. Das enge Haus, in dem sie mit ihren Eltern und Geschwistern in Subotica im Norden Serbiens wohnt, hat nur sehr dünne Wände. Sie mussten billig bauen, sagt Nadire Majtovic.
Außen ist es ja alles nur so mit Blöcken und Zement, aber sonst ist gar nichts. Wir müssen das so Styropor machen, damit es halt so verriegelt ist und dann keine Kälte mehr reinkommt.
Familie Majtovic, die ihren richtigen Nachnamen aus Angst vor Diskriminierung nicht nennen möchte, wurde aus Deutschland abgeschoben. Eigentlich in den Kosovo, doch dann zogen sie weiter nach Nordserbien. Hier ist der Lebensstandard etwas besser und ein Cousin half ihnen, das kleine Grundstück zu finden, auf dem sie nun leben. Nadire fühlt sich trotzdem nicht zu Hause. Nicht in ihrem Zimmer, nicht in dieser Stadt, nicht in diesem Land. Gleichgültig, ob Kosovo oder Serbien.
Viele sagen, das ist dein Land. Ja, aber ich kenne dieses Land nicht. Mein Land war Deutschland. Meine Heimat war Deutschland.
Nadires Familie gehört zu den Aschkali, einer Volksgruppe der Roma. Ihre Eltern flohen aus dem Kosovo, als der Krieg 1991 im früheren Jugoslawien begann. Er war für Angehörige der Roma-Minderheiten besonders schlimm. Viele wurden verfolgt und ermordet. Das Haus von Nadires Eltern wurde niedergebrannt. Nadire ist in Ahaus geboren, in Nordrhein-Westfalen, so wie 5 ihrer insgesamt 6 Geschwister. Sie besuchte den Kindergarten, ging dort zur Schule. Mit 9 Jahren war das zu Ende, weil die Familie abgeschoben wurde.
Die haben mir jedes Mal gesagt, du bist nicht in Deutschland, du bist im Bahnhof. Warte, bis dein Zug kommt. Das vergesse ich nie, nie in meinem Leben.
Sagt Nadires Vater, Florim Majtovic. Dass seine Familie abgeschoben wurde, begründet der Kreis Borken mit einer Vorstrafe wegen Urkundenfälschung. Majtovic hatte laut Gericht einmal ein ärztliches Attest vordatiert. Und wegen Computerbetrugs. Das war 1995. Florim Majtovic sagt, er habe damals sein Konto um 1000 Mark überzogen.
In Bank habe ich gesagt, ich habe dieses Geld geholt. Er sagt, es nee, ist nicht so schlimm. Ich sagte, ja, aber ich kann jetzt nichts zurückgeben. Ne? Naja. Er sagt, ja, wir machen ein Dispo oder sowas in Art. Und dann, die haben vergessen das. Und dann, die schicken das. Polizei, die haben bei Polizei Computerbetrug. Weil du hast Geld geholt, das dir nichts gehört. Und ich habe keinen Dispo-Kredit gehabt. Ne?
Deutschland hatte nach den Kriegen in Jugoslawien und im Kosovo sehr viele Roma aufgenommen, rund 35.000 im Jahr 2003. Dass inzwischen so viele wieder abgeschoben werden, sieht der Politikwissenschaftler Stefan Müller kritisch. Er war unter anderem Programmdirektor beim European Roma Rights Center in Budapest.
Der Menschenrechtskommissar des Europarates hat in einem Bericht festgestellt, dass die kumulative Diskriminierung der Roma im Kosovo so stark ist, dass, wenn ich die Europäische Menschenrechtskonvention als Grundlage heranziehe, eine Rückführung bzw. Abschiebung in den Kosovo nicht vollzogen werden sollte.
Die Abschiebungen gehen trotzdem weiter. 2017 zählte die serbische Migrationsbehörde 1891 Rückkehrer, darunter 852 Kinder. Fast alle waren Roma oder Aschkali und die meisten kamen aus Deutschland. Für die Kinder ist das besonders schlimm. Fast jedes zweite leidet nach seiner Abschiebung an Depressionen. Eine Studie von UNICEF belegt das. Darin wurden mehr als 200 Minderjährige aus Deutschland und Österreich befragt, die man in den Kosovo abgeschoben hatte. Ein Viertel der Kinder gab an, schon einmal an Selbstmord gedacht zu haben. Umbringen wollte sich auch Nadires 6 Jahre ältere Schwester Hamide, erzählt Nadire, während sie auf der Couch sitzt. Im Hintergrund läuft der Fernseher.
Wir haben sie erwischt. Sie wollten Tabletten nehmen. Sie meint, was soll ich noch leben? Was brauche ich nur dieses Leben? Und ganz genau das hatte ich auch. Mit 9. Was brauche ich noch dieses Leben?
Wenn es um den seelischen Zustand dieser Kinder nach ihrer Rückführung geht, ist es sehr schwer, sie so unter Stress zu sehen. Mit solch einem Trauma.
Sagt Sozialarbeiter Zafa Buzzoli von der Gesellschaft für bedrohte Völker im Kosovo, der sich um Roma-Minderheiten kümmert. Vor allem um Rückkehrer und Abgeschobene. Kinder würden unter dieser Entwurzelung am meisten leiden.
Denn erstens sprechen sie keine der örtlichen Sprachen hier. Ich meine, wenn sie Roma sind, werden sie weder Albanisch noch Serbisch können. Die meisten von ihnen sind sogar in Deutschland geboren. Und für sie ist es sehr hart, Kontakt zu anderen Kindern hier aufzubauen. Obwohl es die Möglichkeit gibt, örtliche Sprachkurse zu besuchen, sehen sie nicht wirklich, dass es für sie eine Möglichkeit ist, sich im Kosovo zu integrieren.
Für Nadire war das Schlimmste, nicht mehr zur Schule gehen zu dürfen. Sie wollte immer Lehrerin werden.
Mit 9 sowas zu erleben, auf einmal nicht mehr zur Schule zu gehen. Ich bin selbst aufgestanden und habe gesagt, Mama, wir müssen zur Schule. Nein, wir sind Kosovo, hier gibt es keine Schule. Du wolltest es so sehr. Und dann nehmen die dir das. Die machen deine Kindheit kaputt. Die haben meine Träume geraubt.
Die Schulen im Kosovo und in Serbien wiesen Nadire und ihre Geschwister nicht nur wegen fehlender Sprachkenntnisse ab. Es hieß auch, dass Zeugnisse fehlen. Die sind damals während der Abschiebung abhanden gekommen. Bis heute schieben sich die Ausländerbehörde im Kreis Borken und die Familie gegenseitig die Schuld dafür zu. Dabei dürfte das eigentlich gar keine Rolle spielen. Eine Sprecherin des serbischen Migrationsministeriums verweist auf die Gesetze des Landes.
Alle minderjährigen Roma-Rückkehrer, wie auch alle anderen Kinder der Republik Serbien, haben Zugang zu Bildung, unabhängig von ihrem rechtlichen Status oder davon, ob sie wichtige Dokumente besitzen. Diese Politik soll den besten Interessen des Kindes dienen.
Ein Parkplatz in Subotica. Nadires Bruder Ramon, 21, schiebt mit einem Besen Sand in die Ritzen zwischen den Pflastersteinen, die er gerade verlegt hat. Als die Familie abgeschoben wurde, war er 14, ging noch zur Schule, wollte eine Ausbildung zum Mechatroniker machen. Seitdem er zurück ist, arbeitet er auf dem Bau, verdient 8 Euro pro Tag und trägt so zum Unterhalt der Familie bei.
Ich habe damals mit 14 Jahren, als ich abgeschoben worden bin, mit 14 Jahren habe ich auf einer Baustelle angefangen zu arbeiten. Keine Versicherung, kein Schutz, keine Garantie für dich, kein gar nichts. Wenn dir etwas zugestoßen wäre oder sonstiges, den würdest du es nicht interessieren. Hätten gesagt, tja, hättest du besser aufpassen.
Er gehört damit dennoch zu den Bessergestellten, weil er immerhin eine Arbeit hat. Das war nicht immer so und es kann sich auch plötzlich wieder ändern. Eine Zeit lang lebte die Familie sogar auf der Straße. Was bei vielen Roma und Aschkali der Fall ist, weiß Sozialarbeiter Zafa Buzzoli.
Knowing that the maximum
Der Höchstsatz bei der Sozialhilfe hier sind 60 oder 70 Euro pro Monat für eine ganze Familie. Das ist zu wenig für jeden, der hier bleiben und leben möchte. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die meisten Roma hier wegen der Arbeitslosigkeit Plastik, Glas und Metall sammeln. Und mit den paar Münzen kannst du nicht mal einen Tag überleben.
Die Roma-Familie Musa lebt in Fushë-Kosova, einem Ort außerhalb von Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Musa Hisni und seine Frau Bedrije waren 1999 während des Kosovo-Krieges nach Deutschland geflohen. Er arbeitete als 1-Euro-Jobber. Sie kümmerte sich um die 5 Kinder, die alle in Deutschland geboren wurden. Einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekam die Familie nie. Als die Musas 2012 nach 13 Jahren in den Kosovo abgeschoben wurden, hatte die älteste Tochter, Amanda Musa, gerade ihre Realschule abgeschlossen und einen Ausbildungsvertrag als Friseurin in Aussicht.
Wir haben in Deutschland verlassen die Schule, die Freunde, das Leben dort war ganz anders. Ich habe jüngere Geschwister, die ist krank, hat Diabetes. Wir konnten nicht mal zur Schule gehen, wir durften nicht raus, war halt alles anders.
Dass die kleine Selina zuckerkrank ist, dass Amandas Mutter Bedrije Gallensteine hat und wegen eines Tumors behandelt wird, nichts davon war Grund genug für einen, wenn auch nur zeitweiligen, Verzicht auf Abschiebung. Alles ging so schnell, dass die Familie nicht einmal mehr Zeit hatte, einen Antrag bei der Härtefallkommission zu stellen.
Voll Schimmel. Kein fließendes Wasser, ganz kalt, alles Holz hier oben, wir haben keinen Ofen, wir müssen uns vom Schrank die Bretter kaputt machen und Feuer machen. Wir haben kein Einkommen, keine Sozialhilfe hier, ich weiß nicht, wovon wir leben sollen.
Diese 10 Euro kostet eine Isoline hier in Kosovo. Ich gehe nach Müntone zu Isoline zu kaufen zu meiner Tochter, Sammelflasche. Tüten, Plastik und sowas. Ich verdiene 3-4 Euro am Tag. Was soll ich machen? Das ist mein Leben.
Sagt der Vater, Musa Hisni. Pech für ihn war leider, dass es das Insulin, was Diabetiker auch im Kosovo kostenlos erhalten, in diesem Jahr einige Monate nicht gab, erklärt das Gesundheitsministerium in Pristina auf Anfrage. Die Regierung ergänzt, die Familie habe nie einen Antrag für die Behandlung von Frau oder Tochter gestellt. Als die Familie Musa 2012 in den Kosovo zurückkehrte, wurde sie noch ein Jahr lang von der deutschen Rückkehrinitiative URA, übersetzt die Brücke, unterstützt. Es ist ein Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, geschaffen, um den Menschen kurz nach ihrer Ankunft zu helfen, eine Arbeit zu finden oder sogar ein Geschäft zu gründen. Doch während der Flüchtlingskrise sind besonders viele Menschen aus dem Balkan nach Deutschland gekommen und wieder zurückgeschickt worden. Auch für URA war das eine Herausforderung. Ein Sprecher im Bundesinnenministerium erklärt, dass im Ausnahmejahr 2016
mit rund 5.500 Rückkehrern mehr als 10-mal so viele Personen betreut werden mussten als noch in 2014. Daher war von 2016 bis Anfang 2017 eine so intensive Betreuung der Rückkehrer auch vor Ort, wie es sonst bei URA üblich ist, nicht durchgängig möglich.
Aber eine Perspektive für Roma und Aşkali zu schaffen, ist auch außerhalb der sogenannten Krisenzeiten oft gar nicht möglich.
Ob es jetzt der Arbeitsmarkt ist, ob es im Erziehungswesen ist, Zugang zum Gesundheitswesen, ob es auf dem Wohnungsmarkt ist, das alltägliche Leben auf der Straße. Und es ist zum Teil eine Diskriminierung, die auch von staatlicher Seite ausgeht, was von den deutschen Behörden gerne verschwiegen wird.
Erklärt Stefan Müller, der auch die Regierung Kosovos in Integrationsfragen beraten hat. Denn dass Musa Hisni innerhalb der 5 Jahre keinen Job finden konnte, liegt zwar an der hohen Arbeitslosigkeit im Kosovo, die bei 30% liegt, aber nicht nur, sagt der Politikwissenschaftler. Die Arbeitslosigkeit unter den Roma und Aşkali sei doppelt so hoch. Zurück in Subotica im Norden von Serbien. Die 16-jährige Nadira hat die Schule Jovan Jovanovic in den vergangenen 3 Jahren schon 7-mal aufgesucht, um bei der Direktorin vorzusprechen. An dieser Schule dürfen ältere Jugendliche und Erwachsene lernen, auch Analphabeten. Doch jedes Mal wurde Nadira abgewiesen. Jetzt ist sie das 8. Mal hier, diesmal in Begleitung einer Reporterin aus Deutschland. Vielleicht hilft das? Vielleicht aber hilft auch, dass Nadira der Schuldirektorin ganz offen ihre Situation erklärt, dass sie nur bis zur 3. Klasse die Schule besucht hat, dafür aber leider keine Zeugnisse vorweisen kann. Jedenfalls ist Nadira diesmal erfolgreich. Sie macht einen Test, besteht ihn und bekommt einen Platz an der Schule.
Ich bin so stolz und ich bin so glücklich. So. Nach Jahren gekämpft und man gewinnt diesen Kampf. So.
An der Jovan Jovanovic-Schule lernen auch andere Roma und Aschkali aus Westeuropa. Diesen Kindern und Jugendlichen fällt die Integration nicht leicht, sagt die Schulpsychologin Dragana Chupurdia.
Denn es gibt keinen anderen Weg für diese Kinder, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Und das ist wie ein Stigma. Ich fühle mit ihnen, aber sie sind so introvertiert und sie möchten mit niemandem darüber sprechen. Ich bin eine Psychologin, aber sie wollen nicht in mein Büro kommen.
Dragana Chupurdia ist allein und schafft es deshalb nicht, sich um die Rückkehrerkinder zu kümmern.
Ich möchte sie dazu nicht zwingen. Ich beobachte das einfach und hoffe, dass es schon gut gehen wird.
Nadira möchte sich sehr anstrengen. Sie muss jetzt 7 Jahre in einer Erwachsenenklasse nachholen. Früher, in der 3. Klasse, wollte sie einmal Lehrerin werden. Jetzt ist sie bescheidener geworden und möchte eines Tages in die Pflege gehen.
Wenn ich die Chance irgendwann mal habe, ich hoffe es mit ganzem Herzen, dann ziehe ich alles durch. Dann mache ich meine Ausbildung als Krankenschwesterin und arbeite und genieße mein Leben.
Wie einfach ist es manchmal, einen Menschen glücklich zu machen. Petra Sorge über 2 Roma-Familien und ihr Leben nach der Abschiebung. Kein Staat hat übrigens einer UNICEF-Studie von 2012 zufolge so viele Roma-Kinder ausgewiesen wie Deutschland. Jede Geschichte, jeder Fall von Abschiebung und Rückkehr muss einzeln angeschaut und bewertet werden. Dennoch scheint es bei Roma-Flüchtlingen einen generellen Vorbehalt der Mehrheitsgesellschaften in den einzelnen Balkanstaaten zu geben. Marie-Janine Kalik ist Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und eine gute Kennerin des Balkans. Und jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo.
Guten Tag.
Frau Kalik, wir haben gerade den Beitrag von Petra Sorge gehört über die Rückführung bzw. Abschiebung der Roma auf den Balkan, wo sie schwer bis gar nicht integriert werden. Warum ist das so? Hat das auch mit der Geschichte des Balkans zu tun?
Nach dem Zerfall Jugoslawiens hat sich ein Verständnis durchgesetzt, dass die Nation ethnisch und kulturell definiert und die Minderheiten praktisch aus dieser Nation rausdefiniert. Und das betrifft auch die Roma, die als fremd wahrgenommen werden und nicht als zur Volksgemeinschaft dazugehörig. Dazu hat es in den letzten Jahren in allen Ländern des westlichen Balkans Rückschritte gegeben bei der Demokratisierung. Die Menschenrechtsorganisationen sprechen jetzt nur noch von halbdemokratischen Gesellschaften und das betrifft in hohem Maße leider auch die Minderheiten.
Und auch die Roma.
Das betrifft auch gerade die Roma, wobei ich dazu sagen möchte, dass ich doch auch einiges verbessert hat in den letzten Jahren. Denn alle Regierungen auf dem westlichen Balkan haben Aktionspläne verabschiedet und Roma-Strategien, die zum Teil von der Europäischen Union unterstützt werden. Und die UN-Entwicklungsorganisation UNDP hat in ihrem letzten Bericht festgestellt, dass es in einigen Bereichen, in wenigen Bereichen immerhin Verbesserungen gibt, zum Beispiel bei der Schulbildung, auch bei der Versorgung mit Wohnraum. Allerdings die meisten sind immer noch sehr, sehr arm und UNDP hat auch herausgefunden, dass in jedem 3. Roma-Haushalt am Abend mindestens ein Mensch hungrig zu Bett geht.
Nun gehört der Balkan auch zu den postkommunistischen Staaten und manche Experten, wie zum Beispiel der bulgarische Politologe Ivan Krastev, meinen, dass die gescheiterte Integration oder die wenig gelungene, sagen wir mal so, auch am fehlenden Mitgefühl in Osteuropa liegt. Stimmt das?
Ich glaube, Mitgefühl ist nicht die richtige Kategorie, um das zu erklären. Es hat natürlich auch was mit der Transformation zu tun. Durch die Privatisierung und den großen Transformationsdruck ist die Sozialpolitik hinten runtergefallen. Es gibt praktisch keine Sozialleistungen mehr von oder ganz wenige Sozialleistungen von staatlicher Stelle. Und das betrifft in sehr hohem Maße den unteren Rand der Gesellschaft, zu dem die Roma-Familien leider dazugehören.
Das heißt, die Teilhabe, sie konkurrieren ja um das Wenige, was vorhanden ist.
Sie konkurrieren um das Wenige, was vorhanden ist. Und dazu kommt, dass in vielen Ländern nach dem Fall des Sozialismus institutionalisierte Minderheitenrechte abgeschafft wurden. Und leider auch zum Teil mit dem Segen des Westens. Denken wir an Bosnien. Da hat der Westen in Dayton eine Verfassung oktroyiert, also zwangsauferlegt. Nach dieser Verfassung besitzen Minderheitenangehörige gar nicht das passive Wahlrecht. Das heißt, sie dürfen nicht Präsident werden, sie dürfen nicht in die Kammer des Parlaments gewählt werden. Dagegen haben zwei Minderheitenangehörige beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof auch Klage eingelegt, darunter ein Roma. Dem wurde stattgegeben, aber bis heute hat sich nichts verändert.
Nun sind Sie Expertin für Jugoslawien und für die Nachfolgestaaten. Wie war das eigentlich damals unter Tito? Bis 1980, bis zum Tod des Staatsgründers von Jugoslawien, dem Tito, lebten dort Dutzende Nationen, eben auch die Roma, neben Bulgaren, Rumänen, Ruthenen, Slowaken. Hat da das Miteinander eher funktioniert?
Jugoslawien war das einzige kommunistische Land, das die Roma als ethnische Gruppe anerkannt hat und staatlich auch ganz bewusst gefördert. In den Nachbarstaaten, auch in den kommunistischen, waren die Roma nur als soziale Gruppe bezeichnet und nicht als eigene Nationalität bzw. ethnische Gruppe. Und das hat dazu geführt, dass die Jugoslawen ganz bewusst die Roma-Kultur, die Vereine, die Sprache, die Presse und Literatur gefördert haben. Man muss allerdings sagen, dass sich die reale Lage der Roma regional sehr stark unterschieden hat. In Mazedonien, wo viele Roma leben, hat die Republikverfassung sogar festgeschrieben, dass die Roma eine gleichberechtigte Nationalität mit der Staatsnation sind. Mhm. In Kroatien und Slowenien waren die Roma eher ausgeschlossen und auch zum Teil diskriminiert.
Wenn Sie so die Situation dort schildern, auch in dem ganzen Ex-Jugoslawien, kann man angesichts dessen dann überhaupt noch sagen, dass Balkanstaaten wie Kosovo oder Serbien sichere Herkunftsländer sind für Roma? Dürften sie dahin zurück abgeschoben werden?
Niemand wird in diesen Ländern aus rassischen oder ethnischen Gründen verfolgt, vertrieben, ins Gefängnis geworfen. Und deswegen kann man von politischer Verfolgung im engeren Sinn dort auch nicht sprechen. Aber es gibt einen sehr ausgeprägten Antiziganismus, das heißt negative Vorurteile, die sehr weit in der Bevölkerung verbreitet sind, die die Roma als minderwertig, als kriminell, als schmutzig, als eine Gruppe stigmatisieren, mit der man nichts zu tun haben möchte.
Frau Kalik, als gute Kennerin dieser Länder, wenn Sie jetzt sozusagen mal drauf los spekulieren würden, was würden Sie empfehlen, was man in solchen Situationen machen kann? Also Aufklärung betreiben in den Balkanstaaten oder die Roma so lange zurückhalten? Aber wo, was könnte man da machen?
Die Europäische Union macht sehr viel und auch die UNO durch die verschiedenen Programme und die Balkanstaaten selber haben allesamt Politiken und Strategien eingesetzt, um die Lebensverhältnisse der Roma zu verbessern. Das geht bis dahin, dass man von Kroatien bis Mazedonien an den Grundschulen Schulklassen besuchen kann, die in der Roma-Sprache Unterricht halten. Es gibt Stipendienprogramme für Studierende, die aus der Roma-Gemeinschaft kommen. Also es wird eine ganze Menge gemacht. Aber das alles hilft natürlich nicht, wenn das gesamtgesellschaftliche Umfeld so negativ ist. Und das ist einfach im Moment, ich muss sagen, in den letzten 20 Jahren, sehr unvorteilhaft, weil so vieles zusammenkommt. Eine wirtschaftlich schlechte Situation, ein schwaches Sozialsystem, fehlende Minderheitenrechte, politische Instabilität und in den letzten Jahren eben auch eine Europäische Union, die mit all ihren Programmen an Glaubwürdigkeit verloren hat.
Keine rosigen Aussichten. Marie-Janine Kalik war das, Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und eine gute Kennerin des Balkans. Vielen Dank, Frau Kalik.
Herzlich gerne.
Das war die Weltzeit für heute. Mehr über den Westbalkan und das Leben der drei größten Ethnien dort hatten wir Ende Mai und Ende März dieses Jahres. Nachzuhören bei uns auf der Website und natürlich im Podcast der Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.